bist du denn soweit?
Schauen wir mal.
Ja, immer bist du so, wie du bist.
Tut mir leid.
Ja, tut's dir nicht. Du änderst ja nichts.
Was?
Ja, so ist es. Außerdem redest du immer total leise. Verstehe immer gar nichts. Mir geht's schlecht.
Was?
Hallo und herzlich willkommen zu Liebe trotz Kaiserschnitt. Und ich bin definitiv das größte Opfer.
Von wem? Und von was?
Von dir, vom Leben und von allem und vom Rest und überhaupt 42.
Dann wäre ja alles gesagt.
Okay, jetzt müssen wir mal auf den Punkt kommen. Komm doch mal auf den Punkt.
Ja, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Liebe trotz Kaiserschnitt. Bist du soweit?
Ich traue mich nicht.
Das heutige Thema lautet:
Wer ist hier das größte Opfer? Genau, willkommen in der Mimimi Ego Protection Negativfilter Tralala Welt von Der Kampf der Titanen in einer Beziehung.
Ja, und ihr kennt es sicherlich auch. Ihr macht was und denkt euch, der andere könnte mir doch helfen. Warum macht der nichts? Immer ich. Zum Beispiel bei uns Sprudelflaschen auffüllen. Subjektiv macht es jeder permanent bei uns.
Müll runterbringen.
Einkaufen.
Jawohl.
Kühlschrank putzen. All diese Dinge, auf die man so richtig Bock hat.
Genau. Also das Haushaltsopfer. Warum machen wir eigentlich so einen Quatsch? Die Vera F. Birkenbiel, da habe ich so ein total interessantes Video gesehen. Wer die nicht kennt, war so die entscheidende Psychologin des deutschsprachigen Raums der letzten Jahrzehnte, ein absolutes Genie. Hat uns leider verlassen vor ein paar Jahren. Aber die Vera F. Birkenbiel, da sind viele, viele kleine Videos unterwegs. Und die hat etwas gesagt: Wenn Leute heiraten, dann passiert Folgendes. Dann sprechen die nur noch 4 Minuten am Tag miteinander. Und sie sagt explizit, so Geschichten wie der Müll gehört geleert oder die Marmelade ist alle, gehören da nicht dazu. Das ist keine Kommunikation, das ist eine Information, die rübergeschoben wird. Das ist einfach eine Feststellung, hallo? Aber es hat nichts mit Kommunikation, mit Verbindung, mit paarrelevanten, beziehungsförderlichen Gesprächsebenen zu tun. So, das heißt, wir rocken uns alle runter auf ein Funktionieren. Und dieses Funktionieren wird gern verwechselt mit Beziehung und Liebe. Und ich sag's immer ganz gnadenlos. Dafür brauche ich keinen anderen. Also ich lebe alleine viel einfacher, weil da brauche ich mich mit niemandem koordinieren, abstimmen. Da brauche ich auch auf niemanden Rücksicht nehmen. Also so dieser totale Ego-Trip, der ist wirklich einfacher, als in der Beziehung zu sein. Deswegen braucht Beziehung auch diese Informationsvermittlung. Aber es braucht viel mehr, dass es auch Freude und Spaß macht. Ich glaube, viele verlieren über diesen Alltagswahn erstmal die Grundlage dessen, warum sie zusammen sind. Und die Birkenbiel spricht da auch noch von was ganz was Interessantem. Man hat nämlich dann einen negativen Filter mit eingebaut. Am Anfang, wenn man frisch verliebt ist, hat man so die rosa-rote Brille auf, die kennt ja jeder. Und dann kommt der Alltag des Weges, man sieht halt so die gegenseitigen Macken, Schwächen, unterschiedlichen Werte, Ideen, Vorstellungen. Und dann hat man im Endeffekt Dreck auf der Scheibe und denkt, die ganze Welt wäre schmutzig. Übrigens die ganzen Verschwörungstheoretiker und Dauer-Negativ-Laberer da draußen, ihr habt Schmutz auf der Brille. Die Welt ist gar nicht so dreckig, wie ihr meint. Beziehungsweise ist die Wahrheit eine ganz andere, als ich irgendwie rechts Staatszerstörungsversifften Vollidioten versuchen beizubringen. Aber das nur nebenbei. Diese Opferei, die dann geschieht, die ist wirklich eine Ego-Protection. Also das ist was ganz was Perfides, das da läuft, nämlich ich liebe dich ja mehr, weil ich hau mich mehr ins Zeug und leer den Müll öfter aus. Ja, wow, wenn das ein Liebesbeweis ist, dann habe ich irgendwas nicht verstanden. Ne?
Ja, und...
Oder was sagst du, du Opfer?
Also ich kenne diese Spirale natürlich auch, oder wir kennen sie auch, denn wenn der Entschuldigung, die Aufgaben des Haushaltes so groß werden, dann siehst du, so ging es mir oder so geht es mir oft, dann sehe ich auch nichts anderes mehr als diese Aufgaben. Ja, und dann sehe ich mich auch als Opfer und dann kommst du um die Ecke und haust mir die Birkenbiel um die Ohren.
Das Bild. Die wären mir zu wuchtig gewesen.
Inhaltlich.
Ah.
Und da aus dieser Schleife rauskommen auf, ich muss ja noch das und das und das und das tun. Und warum sieht es der andere nicht? Ich mache das ja für uns. Das ist echt eine Sackgasse und es ist eine sehr dunkle Sackgasse. Denn was passiert da am Ende? Ich verliere mich selbst und ich verliere den Kontakt zum dir, also meinem Partner. Und dann erzähle ich dir auch nur so wirklich Müll, wie dass ich den Müll runtergebracht habe und was ich schon alles gemacht habe, wo du denkst, ja und? Ich habe vielleicht die Katzenklos geleert und habe auch nicht drüber gesprochen. Sie sind es einfach jetzt.
Also warum machen wir das? Warum machen wir das, dass wir uns zum größten Opfer oder zum, oh mein Gott, ich bin die wandelnde Heilsarmee, ich habe mich für alle in die Bresche gehauen.
Ja.
Warum brauchen wir das?
Warum brauchen wir das? Es ist eine Form von Aufmerksamkeit, die wir brauchen. Und ihr kennt es sicherlich alle auch von so Familienfesten, wo mehrere Generationen zusammenkommen. Diejenigen, die die meisten und die schwersten Krankheiten haben, wobei es gibt da ja keinen Schiedsrichter, die haben gewonnen. Denen, denen es am allerschlechtesten geht, aus der subjektiven Wahrnehmung, die haben die größte Aufmerksamkeit und Mitleid, Heischerei verdient. So wirkt's. Aber am Ende ist es genau das Gleiche, Aufmerksamkeit erhaschen. Ich bin unzufrieden mit meinem Leben, ich bin nichts wert, da habe ich was, wo ich Aufmerksamkeit haben kann und dann nutze ich das anstelle mich und meine Fähigkeiten und mein Wissen und mein Können und meine Liebe zu zeigen.
Und jetzt kommt der Dampfhammer oben drauf. Der perfideste Kreislauf des Ich bin das größte Opferspielens ist nicht das Lamentieren, sondern das sich darüber beschweren, dass andere lamentieren. Und da rauszukommen ist echt super crazy heavy. Es gibt die mir sehr, wie soll ich sagen, mir sehr nahestehenden Telteken. Und die Telteken, die haben ein Mega-Buch von Don Miguel Ruiz, kann man auch mal verlinken. Das heißt, die vier Versprechen, unbedingt lesen. Die vier Versprechen ist grandios, weil die vier Versprechen redet davon, dass wir erstens nur noch positiv sprechen. Heißt es jetzt, dass man keine Kritik mehr üben darf? Nein, im Gegenteil. Positive Kritik zu sagen, schau mal, da können wir noch besser werden, da kann unser Leben noch schöner werden, da können wir uns noch besser verbinden miteinander. Versuch das mal in einem normalen Durchschnittsgesellschaftsreigen zu machen, du hast keine Chance. Und die Telteken sprechen von einem Parasiten, der in uns ist, und zwar dieser Parasit, das ist ähnlich wie die dreckige Scheibe von der Birkenbiel zu betrachten. Wir sehen alles durch Filter, wir nehmen alles durch Filter wahr. Und ich habe aufgehört, meinen Erinnerungen Glauben zu schenken. Das hört sich jetzt verrückt an. Hä, was hat das jetzt mit Erinnerungen zu tun? Wir werden ein Video verlinken. In dem Video werdet ihr sehen, wie Leute nolens volens Versuchskarnickel von einem Psychotest werden. Und dieser Psychotest, der ist total spannend, weil sie belauschen nämlich ein Streitgespräch und wissen aber nicht, dass sie dessen getestet werden. Und danach werden sie befragt als Zeugen zu diesem Konflikt und was da alles passiert ist. So, und wenn man dann hört, was, wenn man die Bilder gesehen hat und sich nochmal anguckt, und wenn man dann hört, was diese Zeugen sagen und bezeugen und wen die bezichtigen, meine Fresse, da ist fast nichts richtig. Diese Tests gibt es zuhauf auch in der Ausbildung der Kriminalpolizisten, wo die einfach in ein Geiselszenario gefahren werden. Da stimmt keine Aussage, da stimmt gar nichts von dem, was wirklich belegbar passiert ist. Warum sage ich das? Unsere Erinnerung, wow, das ist ein Selbstbetrug. Das hört sich hart an. Wir sind in der felsenfesten Überzeugung, dass wir das gesagt, gehört, erlebt, gesehen haben. Tatsächlich nehmen wir unsere Vergangenheit und wursten sie durch einen Filter durch. Jede, alles, was wir erleben, prallt auf unseren verzogenen Geist und muss irgendwie immer so, das ist so ein bisschen drin bei uns, ein bisschen extrem sogar, das negative Highlighten, dass man sich selber quasi aufgeopfert hat, um sich zu brüsten. Das ist eine ganz perverse Form von Angeberei und sich erhöhen, damit kein anderer mehr kommen kann und sagen kann, du warst nicht gut genug.
Du bist doch psychologisch sehr versiert. Kannst du das aus...
Sagt man mir nach, ja.
Kannst du das aus psychologischer Sicht erklären, warum das dieses Programm bei uns drin ist? Hat es was mit Überlebensmodus zu tun?
Das wird jetzt ein längerer Podcast.
Wusste nicht, dass ich die Büchse der Pandora mit meiner Frage geöffnet habe.
Ist relativ trivial. Wir leben in einer komplett Menschen nicht unwürdig, sondern wieder natürlichen Umgebung. Wieder natürlich ist, schau dich um. Schau dich einfach mal um. Alles, was du siehst, außer die Pflanzen und die Tiere, und die sind auch schon fragwürdig, ist von Menschenhand künstlich geschaffen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist auch Natur, was die Menschen machen. Ja, korrekt. Aber es ist nicht die Umgebung, für die unsere Körper gemacht sind. Im Endeffekt sind wir Waldbodenaffen. Hochentwickelt, aber im Endeffekt sind wir Waldläufer. Wir gehören eigentlich in den Wald. Das ist eigentlich unser ursprüngliches Habitat. So. Und
ich dachte Küche.
Ja, bei dir. Entschuldigung, ich schmeiß 5 Euro in die Schobi-Kasse. Also, das natürliche Habitat, also der natürliche Lebensraum eines Lebewesens, ist immer entscheidend. So, wir sind komplett getrennt davon. Die Bewegung fehlt uns. Uns fehlt die frische Luft. Uns fehlt eine wirklich, wirklich ausgewogene Ernährung von Dingen, die halt wachsen um uns herum hauptsächlich. Also wir fressen Mist. Wir sitzen die ganze Zeit rum. Wir haben eine Luft, da kriegst du katastrophale Zustände. Unsere Sozialgefüge sind komplett krank. Also das Patriarchat ist komplett krank. Alles kreuz und quer. So, und da kommt ein junger, kleiner Mensch rein namens Nachwuchs, Kind, wie auch immer. Dieses Kind wächst in dieser Situation auf und wird in Zwangsschemata gepresst, die einfach abnorm sind, abnorm funktionieren müssen, abnorm Zeitabläufe müssen, abnorm, jetzt kommt ein Erwachsener und sagt, jetzt hast du dich für das zu interessieren, der will aber sich vielleicht noch eine Stunde mit irgendwelchen anderen Themen auseinander, der will gerade malen, der ist gerade voll im Malen, wieso, jetzt musst du durch die Turnhalle hüpfen. Das heißt, wir kriegen ständig erzählt, unsere eigene Gesinnung, unsere eigene Lust am Leben ist nicht gut. Das kriegen wir hauptsächlich von Eltern, von unserem nächsten Umfeld mit. Und die Eltern sind da jetzt nicht schuld oder so. Ne, bitte nicht schon wieder in diese Opferfalle geraten, sondern wir sind ja auch in diesem System aufgewachsen. So, jetzt kommt es zu dem einfachen Tatbestand, dass die Mutter, der mütterliche Teil, es kann auch vom Vater kommen, ja, sagt, ich liebe dich nicht, wenn du nicht so und so bist, wenn du mir das Leben schwer machst. Und der väterliche Teil oder das Maskuline sagt eigentlich ganz gerne, ja, das, was du da machst, reicht nicht. Also Beispiel, dein Kind will dir helfen, du baust irgendwas. Oder du kochst irgendwas. Oder du backst irgendwas. Oder du bastelst an irgendwas. Und du schickst das Kind zum Spielen. Ja, das kenne ich aus meiner Kindheit. Das ist auch total okay. Ich verstehe auch, dass die Erwachsenen fertig werden wollen, weil sie eh schon so viel an der Backe haben. Aber das Kind möchte gerne helfen. Was du dem Kind sagst, wenn du eigentlich denkst, ja, oh, liebevoll, ich schicke dich jetzt zum Spielen. Du sagst ihm einfach, du bist hier nicht zu gebrauchen. Du bist nicht gut genug. Ja? Und das hämmert in so verschiedenen, perfiden Nuancen Tag ein, Tag aus auf Kinder ein, spätestens dann, wenn sie in den sogenannten Bildungsinstitutionen sind, die meiner Meinung nach Umerziehungslager sind, aber egal, du extrem aber,
Entschuldigung, wenn ich dich kurz.
Du hast gesagt, du wolltest es wissen, ja, bitte.
Wir reden ja auch oft über Glaubenssätze, aber das sind ja genau diese Glaubenssätze, die dann in den Kindern gesät werden und die dann hinterher, wenn sie erwachsen sind, ein eigenes Leben führen, eigene Beziehungen führen oder auch schon früher zu Problemen führen können. Das war jetzt nur als kurzer.
Die führen wir uns allen zu Problemen. Deswegen sagt die moderne Psychologie ja auch, es gibt keinen traumafreien Menschen. Jeder hat ein Trauma, weil sowas ist ein Trauma. Da machen wir jetzt sagen, ist ja nicht so schlimm, man soll sich nicht so anstellen. Ja, alles klar, das Fass läuft halt irgendwann über. Komischerweise bei allen so in der Midlife-Crisis, da läuft es dann spätestens in der breiten Masse über.
Ich möchte ganz kurz, unser Thema ist ja Liebe trotz Kaiserschnitt, darauf hinweisen, dass mich ein Satz, den ich gehört habe, als ich, weiß es nicht mehr, 14, 15 war, in einer der ersten Folgen haben wir es erzählt, was da passiert ist, so getriggert hat, also traumatisiert hat, dass ich ein Problem damit hatte, dass ich per Kaiserschnitt geboren habe. So, um mal die Schleife zu ziehen.
Ja, das kann ein einzelner Satz sein und der kommt natürlich auf dem Feld. Das ist ein Samen, der auf irgendeinen Grund stößt. Und die Frage ist der Grund gesund? Und ich meine, es ist ja nicht mein Glaubenssatz oder meine Erfindung oder so, sondern egal welche tiefergründige und wirklich brauchbare Studie man da durchstöbert, welche gute Fachliteratur man liest, die sagen unisono alle eins, hört auf, die Kinder zu misshandeln und sie zu irgendwelchen militärisch gedrillten Institutionen zu schicken. Und das sind unsere Schulen halt leider immer noch im Grund. Natürlich sehr liberal mittlerweile, alles Hurra und Tra, aber im Endeffekt geht es darum, brave Arbeitssoldaten zu schaffen. Und die bereiten halt auf eine Welt vor, die es in 5 Jahren nicht mehr geben wird. So, es ist einfach, der Wandel ist zu krass geworden, zum Glück. Und auch, das, auch ein Glaubenssatz ist übrigens, wenn du brav in die Schule gehst und gute Noten hast, dann hast du später mal einen Job initiiert, dann bist du glücklich. Und das ist der totale Schwachsinn da drin. Nein, du bist nicht glücklich, wenn du einen gut, in Klammer auf, bezahlten Job, weil es geht ja eigentlich nur ums Geld, nicht ums Glücklichsein und ums Erfüllendsein, hast, dann ist dein Leben gut. Das ist einfach so, das ist die Idee von einer, maximal 2 Generationen. Muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen, welche Werte wir da prügeln, wenn ich erlebe, wie meine Kinder und im Umfeld der Eltern, die da sind, was da reingeworfen wird, die müssen den und den Schulabschluss haben, dann wird alles gut. Nee, wird's nicht. Es wird gut, wenn wir den Menschen dazu bringen, dass er sagt, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, ich verlasse mich auf meine Stärke und meine Talente und ich freue mich über das Leben, dass es ein Wunder ist. Das ist verdammt nochmal ein Wunder, dass wir leben dürfen. Aber die Leute realisieren es nicht, weil sie immer erzählen müssen, ich bin gut genug, ich bin doch gut genug. Das ist ein flächendeckendes Massentrauma, das bei uns drin ist. Die müssen uns ständig dem anderen klar machen, dass wir im Endeffekt noch mehr leiden. Was für ein Schwachsinn ist das? Und das Ganze, wenn man jetzt mal politisch da noch dreht am Rad, also die Leute, die da sich von jeder populistischen Propaganda mitnehmen lassen, mach mal den Dreck von der Scheibe. Hier geht's verdammt gut. Hör auf, ein Drama draus zu machen und vor allen Dingen glaub nicht, dass die Politik dazu da ist, was zu steuern. Sondern es ist einfach ein Kasperlestheater, genau genährt von diesen Mechanismen. Aber jetzt hole ich zu weit aus und will wieder zurück zur Beziehung. Für die Beziehung ist es massiv schädlich, weil wir uns 2 Dinge hauptsächlich erzählen. Du musst mich lieben, weil mein Liebesakt ist, den Müll zu leeren. Hä? Was ist denn nicht richtig mit mir, wenn ich so denke? Also echt, das ist die Frage, die mir gestellt. Und mein Liebesakt ist, wenn ich dich dann noch drüber informiere, weil dann siehst du, wie ich mich für dich aufgeopfert habe. Was du damit erzeugst, ist nichts anderes als Ödnis und Distanz. Tada!
So, und jetzt nach dem 100.000 Fragezeichen auftauchen. Wie komme ich aus dieser Schleife raus? Was kann ich, also jeder Einzelne, tun, um dieser Falle zu entkommen oder erst gar nicht einzutreten?
Ja, dann erzähl doch mal, was du gelernt hast, die Tage.
Selbstliebe. Dass ich mich auf mich konzentriere und dass ich diese Opferarbeit, nenne ich es jetzt, als nicht so wichtig erachte und mit dir über schöne Dinge spreche, über uns, über meine Gefühle, über meine Emotionen, über das, was ich mit dir noch erleben möchte. Oder dass wir es auch gemeinsam erledigen, da geht es nämlich viel schneller und wir haben Zeit für Schönes.
Ja, also so Delegation ist zum Beispiel etwas, das lässt ein Ego-Protection-gefangener Geist nicht zu. Also wo ich mein Ego schützen muss, damit ich ja das Opfer bleiben darf. Aber es gibt etwas, was du jetzt vielleicht gar nicht mehr im Kopf hast, das nennt sich Eisenhower-Matrix, ist nach dem selbnamigen US-Präsident, glaube ich, war er, oder? Benannt. Diese Eisenhower-Matrix, googelt das einfach mal oder schaut es auf YouTube an. Das ist total simpel. Das ist ein Quadrant, der bemisst nach Wichtigkeit und Dringlichkeit von Tätigkeiten. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und die meisten Menschen ersticken in Dringlichkeiten und sagen sich immer, ja, das muss erstmal fertig werden. Also das muss man erstmal, ja, das ist jetzt wichtig. Nein, dringlich, das muss ich. Das, was ich wirklich will, geht total unter. Das, was ich brauche, geht dabei total unter, wenn ich ständig nur Opfer der Situation bin. Ja, aber da steht ja die Bergwäsche, da steht ja das. Jo, das sind alles schon Ausreden. Das sind wirklich Ausreden. Wenn ihr die Eisenhower-Matrix nehmt und nochmal aufschreibt, was euch wirklich wichtig ist im Leben, dann seht ihr unter Umständen in eine gähnende Leere. Das kann sehr frustrierend sein am Anfang. Aber wenn ich mir mal hinschreibe, was will ich denn wirklich mit meinen Liebsten machen? Was will ich denn wirklich mit meiner Frau, meinem Mann erleben? Was ist uns denn, was verbindet uns denn? Und wenn es ein Wellness-Wochenende ist oder ein Kinobesuch, das können ganz kleine Dinge sein, wo man einfach Zeit für sich hat. Gemeinsam in die Badewanne, mal eine Massage, whatever. Das ist mir mal wichtig. Das ist aber sicherlich nicht dringlich. Aber wichtig und dringlich ist die echte Gesundheit, die körperliche Fitness, die gute Ernährung. Das ist immer wichtig und dringlich. Das gehört in den Quadrat rein. Dann gibt es natürlich die dringlichen Dinge auch noch, die einfach erledigt gehören. Wäsche gehört gewaschen, Mülleimer gehört geleert. Okay, das kann man da auch mit draufsetzen. Und dann gibt es die unwichtigen und nicht dringlichen Dinge. Und die delegiere ich. Ich kann auch die dringlichen Dinge, wenn es irgendwie geht, vielleicht mal delegieren. Und wenn es nur ist, dass ich meinem 4-jährigen Sohn sage, räum deine Spielsachen abends auf und da auch stringent bleibe, dann schafft er das. Der ist alt genug. Oder die, wenn es ein Mädel ist. Die Kinder schaffen das, aber ich muss delegieren. Das kann ich aber nur, wenn ich nicht mehr der Meinung bin, dass ich der Beste und der Wichtigste und Bewundernswerteste auf dem Planeten bin, wenn ich nur Hauswirtschaftswahn betreibe. So. Also die Eisenhower-Matrix ist ein Weg daraus, ganz pragmatisch. Und der zweite Punkt ist diese oft geprügelte Dankbarkeitsgeschichte. Ich bin dankbar, meine Kinder, ich bin dankbar, dass ich ein Haus habe, ich bin dankbar, dass ich einen Job habe. Sondern wirklich die kleinen Dinge. Ich bin dankbar, dass wir ein gutes Gespräch geführt haben. Ich bin dankbar, dass wir etwas miteinander ausprobiert haben. Ich bin einfach dankbar, dass diese Frau da ist mit ihren Macken. Ich bin dankbar, dass ich da bin mit meinen echt heftigen Macken. Und so weiter und so fort. Diese Dankbarkeitsgeschichte, das belächeln immer alle. Mach's mal einen Monat. Es zieht ja keiner was durch. Alle sagen, ja, Dankbarkeit. Aber es zieht keiner durch. Zieh's mal nur einen Monat durch. Jeden Tag 3 Dinge aufschreiben, wo du dankbar bist. Dafür dürfen niemals die gleichen sein. Mach das einfach mal. Und sprich mit deiner Partnerin und deinem Partner darüber. Da wirst du mal sehen, was du für ein Kloß im Hals hast, was du für einen Parasiten in deiner Seele sitzen hast, der dir so kleine Dinge nicht zulässt. Hey, wir werden alle sterben. Wir werden einfach alle sterben. In 100 Jahren gibt es keinen dieser Menschen mehr, die da sind. Ja, vielleicht ein paar uralte Japaner, die gerade geboren wurden. Wie mag es noch geben? Aber in 100 Jahren ist der Großteil von uns weg, ausradiert, gelöscht. Worauf warten wir? Das ist übrigens auch der Parasit, dass wir immer sagen, ja, das sagen wir ihnen später oder an Weihnachten oder wenn sie Geburtstag haben, dann tun wir dann ein bisschen die Blümchen kaufen. Quatsch.
Ich habe mir dieses Jahr einen Achtsamkeitskalender gekauft, wo es jeden Tag eine Aufgabe gibt oder entweder eine Aufgabe oder ein Zitat oder eine Meditationsübung. Und gestern war die Aufgabe, reflektiere 60 Sekunden lang, was war der schönste Moment im letzten Jahr? Und da habe ich echt überlegen müssen, nicht weil es so blöd war, sondern weil mir dann ganz, ganz viele Dinge eingefallen sind, die toll waren letztes Jahr. Und ich habe mich fast nicht entscheiden können, was pick ich da raus. Und ja, vielleicht ist das schon eine kleine Übung für euch, die ihr gleich machen könnt. Reflektieren, was war das Beste letztes Jahr für dich?
Kannst du sagen, was es war? Ich bin neugierig. Neugierde ist übrigens auch eine Anteilnahme und eine Verbindung, eine echte, aufrichtige Neugierde. Nicht, was gibt's zum Essen?
Ich habe mich dann dafür entschieden, meinem ersten Impuls zu folgen, die erste Idee, die mir dann durch den Kopf geschossen war, und das war unsere USA-Reise.
Cool.
Genau. Für alle, die es nicht wissen, wir waren im Oktober 3 Wochen in den Staaten und haben von Hochzeit, Camping, viel Wasser, Sightseeing, viel Fastfood, viel Shopping, alles erlebt.
Yeah.
Kurz Zusammenfassung.
Dieses Opferspielen und Denken, es wäre Liebe, wenn man die Wäsche wascht, ist der Killer für jede Beziehung. Absoluter Killer. Und Kinder machen es uns da ja auch nicht einfach und auch unsere Gesellschaft nicht, weil es wird immer so, ja, jetzt hat man Kinder und es läuft alles so weiter wie bisher. Der Tag war ja davor auch schon voll. Der Tag war davor auch schon voll. Du warst ja auch schon am Rödeln, dass du es rumkriegst irgendwie. Und dann kommen eben noch Kinder mit dazu, so wunderbar sie sind, aber sie sind halt auch eine Aufgabe und bringen auch Arbeit mit sich. Wir werden halt auch nun unterstützt von der Gesellschaft. Also das Kindergeld ist eine Lachnummer. Unsere Gesellschaft ist und bleibt total kinderfeindlich in allen Belangen, insbesondere in Deutschland. Wenn man in einem anderen Land war, wo es kinderfreundlicher zugeht, der furchtbar.
Zum Beispiel in den USA.
Aber ich will mir jetzt nicht erdreisten, weil bei uns ist es ja trotzdem immer noch alles mega genial im Vergleich zum Durchschnitt dieser Welt. Ja? Ja. Nichtsdestotrotz ist das eine Zusatzbelastung und diese Zusatzbelastung fördert natürlich den Parasiten, der sagt, ja, mir geht's so schlecht, weil ich muss ja hier noch die Windel und dadurch, oh, jetzt hat das Kind wieder und sie ist ja krank und ich bin die Übermutter und der Übervater und
das Brot backe ich auch noch selber, ja.
So, das Problem ist, dass wir das ins Kind hineinprojizieren und das Kind spürt's. das Kind kriegt das auch mit und wir kriegen auch das gnadenlose Feedback dazu. Und ich hatte ja letztens ein schönes Gespräch, da haben wir über jemanden gesprochen, der als Mutter in meinen Augen komplett entgleistes Kind missbehandelt, beschimpft, nur runtermacht, auch in aller Öffentlichkeit. Und das Kind reagiert natürlich mit dauernden Erkrankungen. Da meinte ich mir so, ja, was hat denn das mit den Erkrankungen? Und da kann die Mutter nichts dafür mit ihrer unmöglichen Art. Doch Psychosomatik ist real und Psychosomatik sagt, auch wenn es mir psychisch schlecht geht, habe ich körperliche Reaktionen drauf. Das ist jetzt kein Gugu oder so, das ist definitiv nachweisbar und auch klar. Es gibt auch etwas, das andersrum funktioniert, nämlich die Psychosomatik als Heilung, das nennt man Placebo-Effekt. Jetzt sagt vielleicht eine, ja, Placebo ist so ein Scheiß, da glauben die Leute nur dran und dann werden sie gesund. Jo, man beachte, was der Glaube leisten kann an der Stelle.
Heißt ja nicht umsonst, der Glaube versetzt Berge.
Ja, und der Placebo-Effekt ist ein Beweis dafür, im Endeffekt zu sagen, ich habe Selbstheilungskräfte, wenn ich positiv denke, wenn ich gut gestimmt bin. Auch einfach mal überlegen, was es bedeutet, wenn ich den ganzen Tag rumrenne und vom Gefühl her, alles schlimm, alles Stress und schnell, schnell, schnell und das noch schnell und hier noch und ha und hu, weil ich nie meinen Kopf hochnehme, weil ich mich nie frage, was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben und das mal zur Priorität mache, dass ich mich auch mal zumindest eine Stunde am Tag zur Priorität mache wieder. Ja, das ist ein Kampf, da muss man sich durchsetzen. Aber wenn ich es mir nicht aufschreibe und runterbreche auf Tagesziele, dann sehe ich auch nicht, wie ich mich ständig übernehme, dann sehe ich auch nicht, was ich ständig hinten runterfallen lasse, dann sehe ich auch nicht, dass ich mich ständig eigentlich nur ums Essen und ums einfach bums langweilige Themen kümmere, die nur das normale Überleben, aber nicht das Erleben fördern.
Und ich habe auch festgestellt, ich für mich, wenn ich mehr Sport mache, was ich jetzt über die Ferien wieder angefangen habe, habe ich mehr Energie. Also obwohl Sport anstrengend ist, habe ich mehr Energie. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp, sich 20 Minuten, 25 Minuten Zeit zu nehmen zum Sport machen.
Täglich.
Täglich.
Beständigkeit ist echt der Trick bei allem. Also es nützt mir nichts mit einer Eisenhower-Matrix und einer handschriftlich bearbeiteten To-Do-Liste oder Tagesplanung zu arbeiten, wenn ich das 3 Tage mache. Und dann schmeiße ich wieder alles hinter. Es bringt mir auch nichts, wenn ich mir einen Fitnessstudio-Vertrag kaufe. Bitte, liebe Leute, die gerne ins Fitnessstudio gehen, nicht falsch verstehen, macht das, alles toll. Und dann 3-mal hingehe oder 2-mal im Monat und dann eigentlich, ach ja, jetzt gehe ich mal in die Sauna. Das ist ja auch gesund. Ja, es ist gesund, alles klar, keine Frage. Oder wahrscheinlich ist es das. Wenn es dir gut tut, ist es sowieso gesünder, als wenn du es nicht machst. Nur, es nutzt nichts. Wenn ich 2 Stunden trainiere wie ein Ochse, habe dann eine Woche Muskelkater und dann trainiere ich wieder irgendwas. Sondern die Beständigkeit, weniger ist mehr. Sport sein kann auch sein, eine halbe Stunde spazieren gehen jeden Tag. Anstatt vor der Glotze zu hocken, anstatt mittags rumzusitzen und in das Handy reinzugaffen und einen Spaziergang zu machen. All die Dinge, Bewegung und so, das, egal was du tust, es braucht Beständigkeit. Dankbarkeitsübungen brauchen Beständigkeit, dass sie funktionieren. Das dauert eine Zeit. Einfach um die Welt positiver zu sehen. Ja, es gibt verdammt viel Negatives da draußen. Ja, es gibt mega Missstände. An welchem kannst du wirklich arbeiten? Auf welchen hast du wirklich Einfluss? Wem kannst du die Verantwortung geben? Und denk dran, das haben wir schon öfters gesagt, wem ich die Schuld gebe, dem gebe ich die Macht über mein Leben. Wenn ich sage, ja, die Politiker sind schuld, dass es mir so schlecht geht, oder der und der oder der Chef. Ja, okay, kann man alles machen. Du hast es nicht im Griff. Du wirst es nicht ändern dadurch. Es wird nicht besser, dein Leben wird schlechter, wenn du lamentierst und dich ständig beschwerst. Das ist der Punkt. Wenn ich gucke, was ich in meinem Umfeld tun kann, wo ich anderen Leute Freude und eine gute Zeit bescheren kann, dann mache ich nach Möglichkeit das. Und nicht irgendwelche Dinge posten, wiederholen, die voll sind, voll Negativität, voll Spaltung. Konstruktive Kritik, ja klar, konstruktive Kritik ist, guck mal, das können wir doch viel einfacher, schöner gestalten. Und das ist die Wurzel allen Übels. Und wenn ich nicht an der Wurzel allen Übels operiere, dann betreibe ich bloß Makulatur. Und diese Makulatur, die wird so oft in populistischen, politischen, gesellschaftskritischen Dingen gefeuert, weil irgendjemand im Endeffekt nichts anderes macht, als was ganz Profanes abgreifen, wie Geld, Stimmen, Anerkennung, den ganzen Käse. Schaut mal hinter die Kulissen, was da wirklich läuft. Das ist sehr, sehr interessant. Und was ist eigentlich mit meinem Lebensglück? Jede Sekunde sollte glücklich sein, wenn es irgendwie geht. Trauerfälle, Extremeinwirkungen mal ausgenommen, ist schon klar. Ich muss nicht nur immer positiv alles rosa-rot ankleistern. Ich darf auch die tiefen, dunklen Gefühle mitnehmen und die ausleben, weil sonst traumatisiere ich mich. Aber echt, was kann ich tun, dass dieser Moment, dieser Tag schöner wird für uns alle? So wie es momentan in meiner Macht steht. Und das ist für mich eine ganz entscheidende Frage. Die zu beantworten, das ist wirklich wertvoll für eine Beziehung. Für die Beziehung zu mir selbst und damit auch zu den anderen. Gell?
Wow. Da haben wir jetzt ganz schön, also du.
Ja, du auch.
Ganz schön was rausgehauen. Unsere längste Podcast-Folge. Ich sage einen ganz herzlichen Dank. Ich möchte es jetzt so stehen lassen, weil ich fand das ein super schönes Schlusswort von dir. Wünschen euch alles Gute, viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung und vielleicht auch so bei dem kleinen Samen, der jetzt gesetzt ist, der so wie so ein kleines Engelchen da sitzt und sagt, du, positiv sehen, nicht so viel lamentieren. Und wir sehen uns das nächste Mal mit dem Thema Langeweile als Lebensplan.
Boah, bist du gut vorbereitet. Und schaut euch die Videos an, die wir verlinken. Es sind sehr spannend, was kriege ich wirklich mit von meinem Umfeld. Wir sind wandelnde Filteranlagen. Die Realität und das, was wir wahrnehmen, hat nicht unbedingt viel miteinander zu tun. Also schon viel, aber manches verdrehen wir gewaltig und vieles kriegen wir nicht mit. Denkt immer dran. Das heißt, meine Erinnerung ins Feld zu führen, schwierige Geschichte. In diesem Sinne, alles Liebe.
Bis bald.